nächstes kommt ein sehr enger Freund von mir, der Adrian Locher. Der Adrian Locher hat in St. Gallen studiert. Das ist eigentlich das einzige Schlechte. Sonst ist es wirklich nach dem aufwärts gegangen. Er hat Divio gegründet. Hat man geschrieben gehabt, Open Source CMS auf Python. Ich weiß nicht, ob das jetzt mega ist, aber ich sage es jetzt so. Nein. Dann hat er Sambu gegründet und hat Facebook-Launch gemacht in Deutschland. Da will ich nachher noch mehr davon hören. Dann richtig gross ist es geworden mit Dimedeal. Das kennen viele von euch oder wenn nicht alle. Hat über 200 Mitarbeiter gehabt, hat über 120 Millionen Umsatz gemacht. Hat das dann erfolgreich Arinje verkauft und dann in die schöne Stadt Berlin gegangen. Und hat dort 2016 Merantix, ein AI-Company-Builder, gegründet. Einfach, dass ihr sie Perspektiven hier tun. OpenAI ist Ende 2015 gegründet worden. Also Adrian hat ein paar Monate nach Merantix gegründet. Also es ist nicht 7 Jahre später der Hype und er macht, sondern er hat vor 7 Jahren hat er das gemacht. Geplant wäre eigentlich, dass Adrian einen Vortrag macht und nachher ist er in der Pause zu mir gekommen und hat gesagt, hey Alan, du kannst nicht mich einfach da jetzt reinlaufen lassen mit einem Vortrag nach dem Haus in Lütenegger und jetzt machen wir dort auch ein Interview. Dann habe ich in der Pause ChatGPT nach Fragen für einen AI-Entrepreneur gefragt und habe jedes Mal shorter hingegeben. Und AI Overlord hat sich gemerkt, dass ich nicht gefragt habe und nicht please und thank you gesagt habe, sondern nur shorter. Jetzt schauen wir mal, wie die Fragen sind. Trotz allem hat Adrian noch für die Präsentation hat er mir gesagt, weißt du was, die komplette Präsentation macht AI. Ich probiere das mal. Und jetzt hören wir und schauen wir mal das erste Video, wo komplett AI basiert ist, so dass wir vielleicht Adrian nicht mal mehr brauchen.
Hello, entrepreneurs. Adrian asked me to take over this keynote so he can enjoy a relaxed evening with all of you. As you probably can tell, I am his virtual assistant and not a real person. It's an honor to be here today to talk about three important topics that I believe are essential to building a successful startup: timing, team building, and AI. Each of these topics is crucial, and they're all interconnected in various ways. So let's dive in. First, let's talk about timing. Timing is everything in life, and it's especially true for building a startup. You can have the best idea, the best team, and the best resources, but if you're too early or too late to the market, your startup might not succeed. So, how do you know when the timing is right? You need to do your research and keep a close eye on industry trends and consumer behavior. You should also be aware of any changes in the regulatory environment that could affect your business. And most importantly, you need to be patient. Building a startup takes time, and it's important to stay focused and persistent. Second, let's talk about team building. Assembling the right team is crucial to the success of any startup. You need to find people with different backgrounds, skills, and expertise who can work together towards a common goal. You also need to make sure that your team shares your vision and values. Remember, a strong team is not just a group of individuals working independently, but a group of people working together towards a common goal. Cross-domain expertise is particularly valuable because it can help you approach problems from different angles and come up with innovative solutions. Finally, let's talk about AI and its impact on the world in the next 50 years. AI is already changing the world as we know it, and its impact will only grow in the coming years. AI has the potential to revolutionize industries such as healthcare, finance, and transportation. It can also help us tackle some of the world's most pressing challenges, such as climate change, poverty, and disease. However, AI also raises important ethical and social questions that we need to address as a society. We need to ensure that AI is developed and used responsibly, and that its benefits are distributed equitably. In conclusion, building a successful startup requires a combination of timing, team building, and a deep understanding of how AI will impact the world in the coming years. I encourage all of you to stay informed, stay curious, and stay passionate about your ideas and your vision. Thank you. And thanks, Adrian, for giving me this opportunity to cover for you with such a great audience. However relaxed you might feel now, I think you should still say a few words. Don't worry, they won't bite, I think. Over to you.
Grossartig. Ich bin sehr froh, dass du physisch da bist. Willkommen, Adrian. So, ganz kurz, mit welchen Tools hast du es gemacht?
Ja, also der Text ist ganz klassisch ChatGPT und ein bisschen editiert, ein bisschen prompted nochmal. Und dann Synthesia ist
Synthesia.
Das Tool, was das Video gemacht hat. Ja.
Grossartig. Braucht sich nächstes Mal gar nicht mehr, mache ich alles nur noch via AI. Bevor wir aber in AI gehen, was viele Leute interessiert, wollen wir schnell trotzdem zum Anfang gehen. Wir kennen uns schon mega, mega lang und habe immer aufgeschaut, wie du das als Unternehmer gemacht hast. Du bist immer ein paar Schritte voraus gewesen, hast mir auch viele Tipps gesagt, Alan, fokussieren. Nimm uns aber an den Anfang von deiner unternehmerischen Karriere. Du sitzt in St. Gallen und denkst so, UBS, das ist es nicht, CS, das ist es nicht, ich werde Unternehmer.
Ja, ich hatte tatsächlich so ein Praktikum-Offer von der Goldman. Habe irgendwie zwei Tage Vorteil, dass ich dort starten sollte, habe ich das abgesagt.
Goldman wird nie mehr bei dir investieren, wahrscheinlich.
Ich habe gemerkt, das ist irgendwie, interessiert mich gar nicht. Und ich habe irgendwie gemerkt, ich habe das einfach gemacht, weil das alle anderen gemacht haben. Und irgendwie halt so, ich bin eigentlich nach St. Gallen gekommen und habe noch gar nicht gewusst, was ich machen will. Und bin natürlich dann auch irgendwie so ein bisschen beeinflusst worden. So, wow, Consulting ist cool, Investment Banking ist cool und so. Dann habe ich halt gefunden, ja gut, gar nicht dort her, oder? Dass irgendwie so die besten Sachen sind. Mhm. Und habe aber parallel eigentlich so ein bisschen weitergemacht, was ich vorher schon in der Schule gemacht habe. Wenn ich nicht gerade mal Miracle-Aktien getradet habe, so in den Pausen von
auch ein weiterer guter Investor da.
habe ich Webseiten gebaut, oder? Und ja. Das ist so halt in den 90er Jahren ist das gesehen. Und ich habe einfach dann weitergemacht in St. Gallen und habe dann den Valentin, der heute auch da ist, kennengelernt. Und habe mit dem Valentin und dem Philipp zusammen einfach gefunden, wir machen alle drei das Gleiche für unsere Kunden, nämlich Webseiten bauen. Also machen wir das als Agentur. Und es stimmt nicht ganz, du hast gesagt, Divio gegründet. Wir sind später mit Divio zusammengegangen. Ja. Unsere Firma hat Zimcon geheißen, ist aber auch eine Webagentur gewesen.
Ich habe gedacht, ich erspare den Leuten
genau,
die verschiedenen Dinge. Nachdem du mir CMS gesagt hast und genau. Python.
Langweilig. Und aber das war der Start. Und ich habe das vom Haus mega schön gefunden, weil also mehr Zufall als das hätte es eigentlich nicht geben können. Ja. Und ich habe nicht gewusst, dass ich Unternehmer werden wollte.
Ganz kurz, ich meine, jetzt ist es ja im Trend Unternehmertum. Ist es zu dieser Zeit, hast du dort Vorbilder gehabt, unternehmerische Vorbilder in St. Gallen oder nicht?
Ja, ja. Und der Tobias, der da sitzt, war einer von denen. es hat in St. Gallen ein paar gegeben, die immer so 3-4 Jahre älter waren und entsprechend schon ein bisschen mehr gemacht haben. Und was ich aber immer auch gefunden habe, wow, krass, also die haben so viel erreicht schon, aber sie sind eigentlich gleich nur so 3-4 Jahre älter. Also irgendwie ist das offensichtlich auch möglich. Ja. Also es war halt etwas anderes, wenn ich jetzt hier gesessen bin und irgendein Unternehmer oder eine Unternehmerin am Ende von ihrer Karriere hören, reden, wo halt so 30, 40 Jahre Distanz dazwischen sind. Sondern es waren halt so Leute, die sind zum Teil selber noch fast im Studium gewesen, oder gerade abgeschlossen und haben mega inspirierende Storys gehabt. Das hat für mich überhaupt einmal die Welt eigentlich aufgemacht, so wow, okay. Ich habe immer schon irgendwie das Gefühl gehabt, ich mache einfach das, was mir Spass macht. Ja. Und bin so einfach dieser Intuition gefolgt. Aber dass das nachher im Unternehmertum endet, ist nicht von Anfang an so beabsichtigt. Ja.
Lass uns auf deine erste richtige Company gehen. Smabu.
Kennt niemand.
Ja. Und du hast mir gesagt, du hast so Stickers gemacht für hinten auf den Laptop.
Peter hat auch nicht investieren.
Hat er nicht investieren?
Er hat schon gewusst, dass es das keine gute Idee ist.
Er hat dann die Kleber auf den Laptop gemacht, aber hat dann trotzdem irgendwie noch den Launch von Facebook gemacht. Erzähl uns, was war das genau gewesen?
Ja, also wir sind eigentlich ich habe meine Assistentin gefragt, eben über schlaue Sachen zu reden und Timing ist aus meiner Sicht eins von denen. Und die Company, wir haben die 2006 gestartet, mit viel eigenem Geld, viel Investorengeld. Das war also wirklich mein erster grosser Niederlage und Misserfolg gewesen, und ich wirklich einfach muss sagen, ja, wir haben jetzt viel Geld verbrannt und es funktioniert nicht.
Wie viel ist das etwa gewesen?
Ja, es ist siebenstellig gewesen, ja. Was für diese Zeit natürlich schon einfach sehr signifikant ist gewesen, ja. Oder? Also, ja. Das sind noch grosse Summen gewesen.
Vor der Inflation.
Und wir sind eigentlich 2006 gestartet mit einer Idee, dem würde man heute Ad-Tech sagen. Wir haben eine Plattform gemacht, auf der du Werbekampagnen aussteuern konntest. Und das war vor allem Facebook. Und zwar eben aussteuern im Sinne von online. Also du hast online Kampagnen managen, aber gleichzeitig auch offline über das Ambassador-Programm. Ja. Und das war konzeptionell zwar eine smarte Idee gewesen, aber ich glaube einfach 3-4 Jahre vor der Zeit. Das Witzige ist ja, dass einer der auch sehr bekannten Schweizer Gründer, der Alain Chouard, der im Silicon Valley sitzt, Wildfire. Der hat wenige Jahre, nachdem wir das Mabu zugemacht haben, hat der Wildfire für 300 Millionen an Google verkauft. Und konzeptionelle Inhalte haben sie nicht so viel anders gemacht als wir. Aber wir haben einfach sicher den falschen Markt gehabt. Also Europa war halt nicht eine schlaue Idee zu dieser Zeit. Einfach viel zu früh. Und Timing und auch Kunden, die wir adressiert haben, sind einfach die falschen gewesen. Und wir haben aber für Facebook, und ich habe sogar noch ein Bild vorbereitet. Ich habe mehrmals, ja, sogar oft. Also wir haben,
Wann ist das?
2007.
2007.
Wir haben sehr oft, also sehr eng mit ihnen zusammengearbeitet für den Deutschland-Launch, weil sie uns beauftragt haben, in Deutschland den Launch zu machen. Ja, here comes the irony, oder? StudiVZ hat damals quasi nicht Aktien genommen von Facebook. Weil es aus unterschiedlichen Gründen andere Ambitionen gegeben. Und wir konnten uns das nicht leisten. Weil wir mussten einfach unsere Leute müssen zahlen und entsprechend einfach Geld müssen haben von Facebook. Und ja, ich glaube schon, zu diesem Zeitpunkt hätte ich noch für gute ja.
Rates. Der Typ, der da doch das Bild im Büro gemalt hat, hat irgendwie 300, 400 Millionen am Schluss gehabt. Aber finanziell ist er dann doch nicht ganz so schlecht gegangen.
Das Desaster.
Nachher hast du eigentlich die richtig grosse Geschichte, dein Deal, gegründet. Und das ist so das erste so wirklich Start-up in der Schweiz, wo wir im Massenmarkt gekannt haben. Und mit der unglaublichen Pace. Wie sind ihr auf die Idee gekommen und wie haben ihr die Pace angebracht? So viel? Und es hat ein paar Leute da drin. Du hast im Vortrag nennst du es auch Dein Deal Mafia. Viele Unternehmerinnen und Unternehmer da sind auch bei euch raus entstanden. Also kannst du vielleicht nachher, aber wie sind ihr auf die Idee gekommen und wie haben ihr das so unglaublich schnell aufeskaliert?
Mhm. Ja, also um ehrlich zu sein, ist auch das eigentlich so ein Zufall gewesen, weil ich bin quasi gerade nach meiner erfolgreichen Niederlage bin ich ziemlich am Boden zerstört gewesen und habe eigentlich gefunden, also Scheitern fühlt sich auch wirklich scheiße an. Habe nachher auch wieder gemerkt, so, ich habe eigentlich immer schon das gemacht, was mir am meisten Spass macht. Also mache ich einfach mit dem weiter. Habe dann ein bisschen umgeschaut und habe eigentlich mit unterschiedliche Leute angefangen, einfach so Side-Projects zu starten, einfach so for the fun und zum schauen, wie schnell kriegen wir das rauf. Und ich habe 3-4 Side-Projects gestartet. Eins davon war quasi das, was dann Dein Deal daraus geworden ist. Und ich kann mich noch gut erinnern, wir haben ja heute auch den Michael von Red Alpine da. Wir haben den Amir und ich sind damals zum Peter Niederhauser gefahren und haben Peter Niederhauser die Idee für Dein Deal gepitcht. Und gleichzeitig haben Peter auch gesagt, ja, weißt du, wir machen das part-time. Also wir machen das so on the side.
Das ist und ich glaube, das die Investoren hören.
Ich glaube, der Peter Niederhauser war, glaube ich, ein bisschen schockiert gewesen. Eigentlich auch zu Recht. Und wir haben das am Anfang aber wirklich geglaubt. Weil ich bin noch in der Softwarefirma quasi so ein bisschen halb operativ, halb auf dem Board gewesen. Eigentlich fand ich, mache zwei, drei Sachen gleichzeitig, oder? So ein bisschen Portfolio. Und, dann haben wir gestartet und dann, ehrlich gesagt, dass wir gestartet haben, ist Fashion Friends ein wichtiger Grund gewesen, weil wir natürlich bei Fashion Friends schon gesehen, die Art von Business funktioniert offensichtlich recht gut. Und, also
nachdem du bei Miracle investiert hast, hast du Peter noch kopiert.
Ja.
Also du bist einfach alles im Peter
alles,
hinterher
alles gemacht. Richtig gemacht. Ja. und wir haben den Groupon in den USA gesehen und ich glaube, Damir und ich sind dort irgendwie gerade in den USA gesehen und das ist so der Punkt gewesen, wo Groupon gerade so die 100 Millionen GMV Gross Margin erreicht gehabt, oder man sagt den Umsatz. Und irgendwie haben wir einfach gefunden, wow, also das Modell ist eigentlich ziemlich simpel. Und gleichzeitig haben wir aber auch gesehen, dass es eigentlich recht aufwendig ist zum Bauen. Nicht auf der Online-Seite, sondern um das Inventar herzubekommen, also sprich die Angebote zu holen. Und wir haben von Anfang an halt nachher gesagt, gut, dann holen wir uns einfach die beste Salesforce, die es gibt. Und die beste Salesforce sind halt die gelben Seitenleute. Und das war eigentlich so der strategische Move mit dem Dario.
Ja.
Wo einfach halt nachher dazu geführt hat, dass wir mit Abstand das beste Angebot hatten und zu jeder Zeit einfach immer attraktiver waren als unsere Konkurrenz.
Darf ich mal ganz kurz fragen, wie viele Leute sind bei deinem Deal gewesen? Können wir mal die Hände aufentun? Okay,
ja, interessanter wäre, ja genau, interessanter wäre, wer kauft heute noch, oder?
Also zuerst mal, das sind alles Leute, die bei dir gewesen sind. Ich finde das noch interessant. Aber jetzt machen wir mal, wie viele Leute haben in den letzten, im letzten Monat bei deinem Deal gekauft? Zwei.
Ja, das ist lustig.
Aber Anna frage ich nicht. Das ist schon angenehm für alle.
Ja, ich komme aber auch nicht so ganz, ich komme auch nicht so ganz draus, weil ich habe gerade den Robin von noch nicht so langer Zeit, also der neue Verwaltungsratspräsident von der Inge, getroffen und der hat mir gesagt, hey, das wächst weiter und zwar recht steil. Also ich darf jetzt keine Zahlen sagen, das, ja, vielleicht finden wir es irgendwo in Ringe. Nein.
Wir sind unter uns.
Aber also wirklich zweistellig, Kager, oder?
Ja.
Und gleichzeitig habe ich so das Gefühl, ich kenne irgendwie nicht so viele Leute, die immer noch regelmäßig kaufen. Aber offensichtlich, die Schweiz ist halt doch irgendwie 8 Millionen Menschen gross.
Was ich faszinierend finde, ist, wie viele Leute von deinem Deal da Unternehmerinnen und Unternehmer geworden sind. Und dass das irgendwie mit der LinkedIn-Mafia, die Dein Deal-Mafia, das ist grossartig. Das ist
schon ein bisschen kleiner. Aber um ehrlich zu sein, ist das auch, also, wenn du mich fragst, auf was bin ich am meisten stolz, dann ist das definitiv das. Dass wir es geschafft haben, sind jetzt, ich habe es mal wieder nachgezählt, wir sind mittlerweile bei über 40 Unternehmen, die aus Dein-Deal-Leuten entstanden, oder ex-Dein-Deal-Leuten entstanden sind. Und es sind auch recht krasse Zahlen. Also sind irgendwie, Valuation ist deutlich nördlich von 10 Milliarden. Und krass. Und auch Investment Size.
Wie viel ist Julian Teiker von diesen 10 Milliarden?
Ein bisschen weniger als die Hälfte. Ja, und bei den 2 Milliarden Investment ist schon auch etwas so die Hälfte. Das ist natürlich schon der Outlier. Aber es gibt also der Max Rofaga hat gerade einen dreistelligen Exit hergelegt mit Finimize, was viele Leute gar nicht so auf dem Schirm hatten. Finance Community, mega nischig, apropos Nischen, oder? Aber halt ultra, ultra wertvoll. Ultra,
ich glaube, das hat einen grossen Applaus verdient. Wirklich.
Also, ich kann eigentlich sagen, dass ich mittlerweile einer von der weniger erfolgreichen, also von der wenigst erfolgreichen Firmen in der Mafia bin. Alles wunderbar.
Das hast du aber müssen ändern. Du hast dann deinen Deal verkauft, bist dann eigentlich auf Weltreise gegangen und das hat mich wirklich tief fasziniert, wie du dann wieder voll in die Hose gegangen bist und das nächste Startup und wieder all in gegangen bist. Und das ist ja nicht ganz so einfach, wenn man den Erfolg hat, weil man riskiert ja, dass dann Leute kommen und sagen, ja, das ist doch nur Glück gewesen. Das ist die Angst, die ich jetzt habe. Und du bist dann eingegangen und hast 2016 ein AI-Startup gegründet. 2016 bin ich nicht ganz sicher, ob ich, wenn jemand AI mir gesagt hätte, ob ich wirklich drauf gekommen wäre, was es ist. Wie bist du darauf gekommen, dass AI so ein riesiger Markt wird? Und eben, nochmal, dass man es festhalten, das war ein paar Monate nach OpenAI-Gründung. Also, du hast es kurz nach dem Elon Musk gesehen.
Ja, und ehrlich gesagt ist auch, also ich würde sagen, ehrlich gesagt ist auch der Elon Musk und sein Umfeld natürlich eine Inspirationsquelle gesehen, weil ich zu denen Kontakt hatte. Ich war ja ein halbes Jahr da und habe dort gewohnt. Und
in San Francisco?
In San Francisco, genau. Und habe eigentlich ein halbes Jahr lang nichts anderes gemacht, als jeden Tag Leute getroffen. Und alle immer zu fragen, was glaubst du, wird die Welt in 100 Jahren verändern? Dann habe ich am Anfang immer wieder die gleichen Muster gesehen. Und insbesondere aus dem Musk-Camp ist einfach das sehr, sehr stark gekommen. Schon wirklich 2015. Und dann habe ich gefunden, okay, spannend. Wir haben auch Vorteile. Wir haben so ein bisschen Sachen mit Machine Learning gemacht, gerade so auf der Profil- und Newsletter-Seite. Aber natürlich irgendwo alles sehr rudimentär. Und dann habe ich gefunden, gut, ich will das ein bisschen besser verstehen. Bin darum nochmal zurück back to school. Also bin dann noch ein bisschen in Stanford gesehen, habe dort so ein bisschen Vorlesungen besucht und gemerkt, ja, das ist ja eigentlich alles gar nicht so komplex. Und ich verstehe das eigentlich recht gut, weil ich irgendwie viel Software gemacht habe und irgendwie Mathe und Statistik jetzt auch nicht ganz weit weg. Genau, HSG. Das, was man halt, dort halt lernt, oder? Und ich fand, okay, also eigentlich verstehe ich das noch recht gut.
Ja.
Und ich habe dann für mich auch so ein bisschen, also ich habe eigentlich so, was ist mein nächstes Ding, das ich machen will, habe ich eigentlich so drei Fragen mir gestellt. Was, glaube ich, sind die Sachen, die die nächsten 50 bis 100 Jahre wirklich werden die Welt komplett verändern? Nachher die zweite Frage ist, okay, und was davon fasziniert mich wirklich? Und die dritte Frage, und das ist dann so sehr eng geworden, der Funnel,
ja.
Wo kann ich auch wirklich etwas beitragen? Oder so, kann ich jetzt sinnvoll einen Beitrag leisten? Und ich habe dann irgendwie gemerkt, so, mich fasziniert Energie, mich fasziniert Mining im Space und alles Mögliche. Und das wird auch gross, aber so, ich habe kein Engineering Degree, ich habe keine Ahnung von Maschinenbau, ich habe keine Ahnung von, wie Batterien entstehen. So habe ich wahrscheinlich dann relativ wenig Impact drauf. Aber irgendwie so, AI ist doch Software am Schluss oder Machine Learning. Und so ein bisschen etwas von dem verstehe ich. Also gehe ich mal dorthin.
Lass uns weiter in das eingehen, weil AI ist komplett explodiert. ChatGPT, Bard, all das. Viele da innen brauchen wahrscheinlich ChatGPT und mein Götti-Bub, der 16 ist, macht alles auf ChatGPT im Moment. Ich merke, wie weniger ich auf Google drauf bin. Wenn ich mit Leuten rede, die sagen, das ist das erste Interface, ist schon sehr viel passiert. Und jetzt wechsle ich zu den Fragen, die ChatGPT mir gesagt hat. Welches Problem löst Ihr KI-basiertes Unternehmen?
Ja, also ich habe ja da bei mir eine Superpower draufgeschrieben, AI, because of limited human intelligence inside. Also gut, was lösen wir wirklich? Also gut, Merantix löst erstmal, dass wir die richtigen Leute mit den richtigen Themen zusammenbringen. Ja, wir nennen uns ja selber Venture Studio, also machen ganz viele Inkubationen. Spoiler Alert, von dem Ende von diesem Jahr an werden wir offiziell anfangen zu co-investieren aus unserem nächsten Fonds. Also werden wir auch quasi klassische VC-Investor immer im Co-Investment mit anderen. Aber was lösen wir? Wir bringen die richtigen Leute mit den richtigen Themen zusammen, validieren die Ideen und bringen sie nachher sehr früh raus mit schon relativ viel Traction und relativ viel Geld. Also wir sind einer von diesen Pre-Seed-Investoren, die einfach sich traut, als Überstellung quasi beim Start schon zu investieren.
Also ihr sucht Ideen, sucht das Team und fundet. Company
und building. Zum Teil suchen auch Teams oder Leute uns mit ihren Ideen. Also es gibt beide Wege. Und jetzt haben wir 10 Companies, die wir aufgebaut haben.
Was sind so die erfolgreichsten, was machen die genau?
Ja, genau. Also unsere allererste Company, auf die bin ich auch wirklich mega stolz, weil sie einen richtig krassen Impact hat, ist Vara. Vara macht Brustkrebs-Früherkennung. Mhm. Und zwar vollautomatisiert, ohne Arzt. Vara hat jetzt mittlerweile 1 Million Frauen screened. Und pro Monat kommen 60'000 neue dazu, immer. Und lernt entsprechend. Jedes Mal, was interagiert, lernt es wieder aus den Interaktionen wenn der Arzt. Es gibt immer quasi heute 20% der Bilder, die der Arzt immer noch anschaut. 80% macht die Maschine, also 80% der Fälle, end-to-end, ohne Ärztin, ohne Arzt. Und das Interessante ist, wir haben uns entschieden, die Company zwar in Deutschland zu gründen und in Deutschland auch viel Forschung zu machen, die ganze klinische Evidenz mit allen Unispitälern und so, Zertifizierung und so, aber der Go-to-Market findet jetzt statt in Indien und Ägypten. Das ist spannend, weil die Märkte haben ein HR-Problem, also sprich in zu wenig Ärzte, um überhaupt flächendeckend Screening anzubieten. Und dazu muss man sagen, pro Jahr sterben 1 Million Frauen an Brustkrebs. Primär, weil es nicht früh genug erkannt wird und nachher nicht behandelt werden kann.
Ist das so ähnlich wie beim Mobilephone, wo wir ja durch die Evolution gegangen sind, mit dem Telefon nach dem Mobilephone?
Jump the curve.
Genau, das findet jetzt statt. Das heisst, weil wir einfach so viele gute Ärzte und Ärztinnen hatten, braucht es die Ärzte in Zukunft noch?
Nein, also bei diesem Thema nicht. Also ganz ehrlich, nein. Wir haben, letztes Jahr hat Vara publiziert im Lancet, eine der etablierteren Magazine, haben gezeigt, dass sie nicht nur besser sind als Google und DeepMind, was sie natürlich sehr stolz gemacht hat, sondern sie sind auch besser als der menschliche Radiolog.
Ihr habt ein sehr... Ja, Applaus.
Und der Grund ist,
dass du alle Ärzte arbeitslos machst.
Ja, ich glaube einfach, du brauchst die immer noch, aber vor allem die Themen. Der Fleissarbeitsteil, der geht weg. Aber das ist, wenn du die letzten, ich sage jetzt mal, 300 Jahre Technologiegeschichte anschaust, ist es immer schon so gewesen. Ja. Die Technologie hat immer den Fleissarbeitsteil weggenommen und eigentlich die Leute wieder frei gemacht für neue Aufgaben. Das Interessante an AI ist, und das ist auch etwas, was passiert ist jetzt über die letzten 5 Jahre, würde ich sagen, quasi in unserer Welt, vor 5-6 Jahren, war eigentlich der Tenor, okay, Blue Collar is gonna be disrupted first. Ja, oder? Also alle manuellen, maschinellen Prozesse, die werden als erstes, also Fabrik und Manufacturing und Service Jobs und so, das wird automatisiert, weil Technologie kann das, oder? Und dann kannst du dir sparen. Und wenn du heute jetzt eigentlich darauf schaust, was momentan gerade passiert, ist eigentlich eher das Gegenteil der Fall.
Absolut.
Also der Arzt, der Anwalt, der Musiker, Musikerin, Softwareentwicklerin, White Collar wird eigentlich gerade disrupted.
Und der Elektriker, der zu mir kommt und die Leitungen zieht, meine Zahlungsbereitschaft ist sehr hoch, dass ich das nicht machen muss und nicht stirbt.
Ja, und der Roboter kann es eben gleich
noch nicht. Es ist zu komplex,
sehr komplex zu machen
im Moment. Wir gehen von da in zwei Richtungen mit den Fragen. Die eine Richtung,
die wir nachher... Darf ich noch etwas über eine andere Firma sagen? Ich habe noch eine andere,
ja, ich bitte, jetzt muss ich alle Fragen im Kopf behalten, weil ich habe sie ja nicht aufgeschrieben.
Aber ich sage jetzt nicht über alle Zahlen,
ja,
aber einfach um ein bisschen konkrete Beispiele anzugeben. Weil das, was wir da jetzt momentan sehen und ChatGPT und alles Video und so, das ist alles nett und cool und zeigt auch natürlich, was die Technologie heute schon kann. Aber eigentlich ist es ja auch nur so, dass der Mensch jetzt das halt besonders gut versteht, weil jemand anderes kann Konversation machen, oder? Und die Sachen, die jetzt da funktionieren, die funktionieren schon seit 2-3 Jahren. Haben aber
das nicht Interface
so viel.
Jetzt,
das Interface ist anders und das hat so viel Aufmerksamkeit gesorgt, oder? Aber der richtige Impact ist halt immer noch in anderen Cases. Und die meisten von diesen Firmen, die jetzt gerade da gegründet werden, die werden alle wieder kaputt gehen, weil das keine Businessmodelle sind. Ja. Das sind schnelle Hype-Dinger, die nachher wieder weggehen. Aber da können wir nachher noch darüber reden. Die zweite Company, wo ich wirklich mega stolz bin drauf, ist Cambrium. Cambrium macht proteinbasierte Materialien. Das klingt sehr komplex, ist es auch. Und zwar, müsst ihr euch vorstellen, 60% von allen Materialien, die wir jeden Tag verwenden, können anstatt von Petrochemicals auch über biologische Prozesse hergestellt werden. Und dafür braucht man Protein und Mitochondrien. Das sind Kraftwerke. Denen sage ich, ich will etwas produzieren. Und Cambrium hat im Prinzip eine Programmiersprache entwickelt, wo ich sage, was für ein Protein möchte ich haben, was für Eigenschaften soll das haben. Und dann wird aus diesem Protein ein Material entwickelt. Und das ist enorm. Also das
kannst du mal ein Beispiel machen, ein realistisches, wo man sich
kann vorstellen. Jetzt, das erste Produkt ist Kollagen. Kollagen für Kosmetik, also anders als Maximon, was Edible macht, ist alles zum Aufstreichen. Und das ist halt ein komplett synthetisches Kollagen, das nachher ganz bestimmte Eigenschaften hat, die du jetzt kannst programmieren kannst. Und du kannst sagen, jetzt möchte ich die und die.
Make me skinny.
Genau, make me look healthy.
Ja.
Und das zweite Produkt, das jetzt rauskommt, ist Fasern. Mit ganz bestimmten Eigenschaften, also Textil. Und das dritte, das wird eigentlich das Interessanteste aus meiner Sicht, ist Biodegradable Plastics. Ja. Also, und das Interessante dort ist, der Impact auf den Footprint ist aus meiner Sicht bei dieser Art von Company am grössten. Ja. Weil wir können versuchen zu reduzieren, wir können versuchen, uns besser zu messen, was wir machen, wir können versuchen zu offsetten, alles fein. Aber das wird unser Problem nicht lösen, das wissen wir. Du kannst es eigentlich nur lösen, wenn du anfängst, wirklich ersetzen. Also bestehende Prozesse oder Materialien einfach komplett zu ersetzen. Und die ölbasierten Produkte sind natürlich durable, haben ganz hohe Eigenschaften, also Materialeigenschaften, sind sehr skalierbar, also haben viele Vorteile, darum sind sie auch so dominant. Aber meine These ist, in den nächsten 10 Jahren wird Bioeconomy, also alles, was aus diesen Proteinen rauskommt, eigentlich das komplett disruptieren.
Wir werden nachher nochmal darauf zurückkommen, Generative AI versus Niche AIs. Ich habe noch eine Frage, die ich stellen will, bevor wir in diesen Weg runtergehen. Du hast Kind und ich habe heute Morgen ein Interview gesehen von CNBC von Elon Musk, wo der Elon Musk gefragt worden ist, was sagst du deinen Kindern, was sie, wie sie in Zukunft sollen bereit sein, wenn AI kommt? Und er hat mega lange überlegt. Und er hat gesagt, wenn es wirklich zu Ende denkt, wird es ganz, ganz schwierig. Und ich möchte dir die gleiche Frage stellen und ich möchte den Politiker-Talk weglassen. Wo du sagst, ja, das war immer so, gewesen, dass es dass Technologie, und das würde ich auch sagen, und das glaube ich im tiefen Inneren auch. Aber es besteht eine gewisse Angst, dass wirklich die Geschwindigkeit das mal zu schnell ist und die wegrationalisiert werden. Was sagst du deinen Kindern? Was sollen sie lernen?
Also ich glaube das nicht. Und ich glaube auch, Elon und auch Sam Altman von OpenAI sind da gerade momentan recht self-serving unterwegs, okay, um das einfach mal so offen zu sagen. Das ist so ein bisschen Silicon Valley Playbook, Angst schüren, damit nach einer Competition wegreguliert wird.
Genau. Weil,
wenn du als Closed Source gegen Open Source hämmerst, ja, okay, also sorry. Ja. Ist einfach ziemlich. Und der Musk, der wenige Wochen nachdem er unterschrieben hat, ich finde ihn ein toller Typ, aber nachdem er ein paar Wochen nachdem er unterschrieben hat, den 6-Monat-Moratorium-Brief seinen eigenen GPT an den Start bringt, ja, okay. Ja. Also, das ist einfach gutes Marketing.
Ja. Es ist die Regulierung, die sie vorantreiben wollen.
Ja, genau. Ich habe überhaupt keine Angst. Weil ich sehe auch einfach, und muss man bisher immer noch etwas Gegenteil beweisen, ich sehe konzeptionell noch kein Szenario, wo einfach das Ding komplett aus Rand und Band läuft.
Lass uns gerade bei dem weitergehen, weil jetzt kommen wir genau zum Thema Generative AI versus Niche AI. Und ich habe letztens gerade das Buch gelesen von Kevin Kelly, wo ein Futurist ist und Technologist, und er sagt, man sollte nicht von der AI reden, sondern von AIs. Und ihr macht, wie der Peter Nische Shops hat, macht ihr Niche AIs. Erklär mir, wieso wird es nicht Overlord AI geben, wo sich selber alles beibringt oder sie sich selber alles beibringt. Wieso gibt es die Nischen und wie kann man als AI-Startup bestehen in diesem Bereich?
Ja, also zuerst mal, Overlord AI wird es bis auf Weiteres noch nicht geben, aus vielen Gründen, aber zwei von den wichtigsten. AI hat zero consciousness, still to date. Und auch wenn das manchmal bei ChatGPT anders aussieht, it's just pure statistics und happy to go in this conversation in more detail. Aber es wird ein bisschen langweilig. Und das Zweite ist, AI hat keine Intentionen. Und ohne Intentionen entwickle ich nichts selber. Erst wenn ich ein Ziel bekomme, fange ich an, neue Sachen zu entwickeln. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, wenn wir denen die falschen Ziele geben, dann kann sie auch die falschen Sachen entwickeln. Ja, dann können wir aber die Ziele auch wieder ändern. Oder wir nehmen einfach die Ressourcen weg und dann entwickelt sie gar nicht mehr. Nische, ich würde es mal nicht unbedingt Nische, sondern einfach vertikal nennen, weniger horizontal, wie wir die Welt sehen. Also wir glauben, dass in der Zukunft, genauso wie in der Cloud auch, wirst du ein paar grosse horizontale AI-Anbieter haben, ja, wo im Prinzip nachher die AI aus der Steckdose kommt, für die klassischen normalen Anwendungen, wo einfach auch jetzt nicht wahnsinnig komplexe Sachen machst. Genauso wie heute niemandem mehr in den Sinn kommt, seine eigene Serverfarm aufzubauen. Ja. Ausser er ist irgendwie, oder sie ist irgendein Aficionado für Servers. Aber ich wüsste nicht, warum ich heute noch für mich selber um das kümmere. Ich bekomme das aus der Steckdose. Ja. Sogar für High-End-Anwendungen, wie wir sie machen, ist einfach der beste Weg. Amazon, Google und die competen auch miteinander. Das heisst, es wird auch einfach so günstig, dass ich das eigentlich selber gar nicht mehr herkriege. Mit dieser Scale. Und das wird mit AI aus unserer Sicht eins zu eins sein. Wir nennen das den Infrastrukturlayer. Der wird komplett commoditized und beherrscht von ein paar wenigen.
Google, OpenAI.
Wer auch immer es denn ist. Das können auch neue Companies sein, die wir jetzt noch nicht sehen. Also ich glaube, die 5 grössten Firmen in der Zukunft mit AI, die sind noch gar nicht gebaut. Wenn man jetzt so die Entwicklung anschaut, ich glaube, die kommen erst in den nächsten paar Jahren. Und was ich spannend finde, ist nachher der Applikationslayer, oder? Das, was du eigentlich drauf oben machst. Und das ist ja auch immer so ein bisschen das Thema, AI ist dann angekommen, wenn wir eigentlich nicht mehr über AI reden, sondern eigentlich nur über die Anwendungen, die mit dem gemacht werden. Wer redet heute über das Internet? Wir reden alle über Streaming, Shopping und was man damit alles machen kann.
Applikationen drauf.
Applikationen aber drauf. Und das ist schlussendlich auch dort, wo nachher der Abgrenzungsfaktor musst finden. Und auch, wir sagen dann immer so das Data Flywheel, oder? Was macht Vara zu einer wertvollen Company heute? Ist, wir haben das grösste Datenset auf der ganzen Welt in diesem Themenfeld, Mammographie. Und es wird jeden Tag grösser und es ist recht schwierig schon geworden, das jetzt noch einzuholen, weil es so einen Flywheel-Effekt hat. Und der Data Mode, wenn du den aufbauen kannst, gleichzeitig noch mit einem Customer Mode, der so einen hohen Wert für deinen Kunden schaffst, dass dein Kunde gar nicht mehr wechseln will und du da immer tiefer in das Flywheel reinkommt, wir können da sagen Login, dann hast du einen echten Mode können aufbauen, wo aber am Schluss mit AI nur peripher etwas zu hat. Er kommt durch AI zustande, aber es ist nicht der Algorithmus an sich. Oder? Wenn du Vara anschaust, ja, wir haben jetzt den besten Algorithmus in diesem Bereich. Aber ich würde mich niemals darauf verlassen, weil das, was wir jetzt in den letzten 3-4 Jahren gebaut haben, ist aus heutiger Sicht schon noch ein bisschen Rocket Science.
Ja.
Das sind gute Leute, die das haben gebaut, die nicht einfach so findest. Also das heisst, es braucht auch ein bisschen, bis du dorthin kommst. In 5 oder 10 Jahren kann das sein, dass jeder Grad-Student mit dem Open-Source-Kit aus dem Internet den gleichen Algorithmus mit der gleichen Accuracy kann bauen. Also das heisst, die technische Defensibility von der reinen Technologie, auf die zähle ich nicht als Investor, weder als Unternehmer.
Lass uns gerade, damit wir in der Zeit wieder ein bisschen aufholen können, ins Publikum aufmachen. Wir haben 3 Fragen. Und jetzt stellen die Leute schon da gerade sofort. Fangen wir von links nach rechts. Ich glaube, links.
Nielsen, du hast vorhin gesagt, es gibt für dich keine logische Road, dass es die Super-AI gibt. I tend to agree. Aber das, was eigentlich spannend ist, ist die Argumentation dahinter. Also was geht für dich? Was findet statt? Was findet nicht statt? Und warum kommst du an den Punkt? Das finde ich eigentlich the most interesting part. Und den haben wir jetzt irgendwie verpasst.
Ja, das ist auch eine lange Diskussion. Oder? Es ist eine Mischung aus technischer Diskussion und dann schlussendlich auch eine philosophische Diskussion. Aber es ist halt einfach heute momentan so, dass technisch das, was passiert, immer noch einfach simpel ist. Und es ist am Schluss ressourcenintensiv, weil du riesige Modelle machst. Mit dem funktioniert heute ChatGPT, dass halt einfach die 500, was auch immer, 70 Milliarden Parameter drin hast und durch das einfach jegliche Abhängigkeit von allen Wörtern zueinander irgendwie statistisch verortet sind und durch das deine Genauigkeit von den Antworten einfach ziemlich gut wird. Und der zweite Faktor, der ja auch oftmals ein bisschen einfach unter den Tisch gekehrt wird, die Human-Machine-Interface, wo ChatGPT ganz smart macht, nämlich immer wieder zu fragen oder auch abzurufen, ist das jetzt gut gewesen oder ist das nicht gut gewesen, beziehungsweise mit den nächsten Prompts auch wieder zu refinen, das ist eigentlich das, was das immer besser macht. Aber es ist immer noch einfach wirklich nicht intelligent, also im klassischen Sinn. Und der Punkt, den ich habe, ist, bevor wir die erste superintelligente Maschine haben, haben wir Cyborgs. Es macht konzeptionell viel mehr Sinn, es ist viel einfacher und wir haben einen gewissen Grad heute schon erreicht. Also wir sind ja ziemlich mit unserem Handy verbunden. Und im Vergleich zu einer Person aus dem Mittelalter sind wir schon ziemlich superintelligent mit diesem Teil. Also wird der Cyborg zuerst kommen.
Nächste Frage, damit wir möglichst viel beantworten können. Ich glaube, dort und nachher hinter rechts.
Merci vielmals. Du redest von der die generelle AI, die extrem commoditized wird. Und dass nachher eigentlich jeder kann, solange man ein Data Flywheel generiert, kann einen Mode generieren und ein gutes Produkt bauen. Ist es aber nicht so, wenn ja all die Modelle in dem Sinn so commoditized sind, dass einfach die mit den besten Data gewinnen und das sind die existierend grössten, also sei es Pharma oder Google oder Apple oder was auch immer. Oder wo würdest, oder vielleicht anders konkreter formuliert, du investierst in AI, wo investierst du in den nächsten 5 Jahren spezifisch in AI, weil alles wird AI sein, aber alles wird commoditized.
Ja, eigentlich alle von den Themen, die du gerade genannt hast. Also ich glaube,
the Hand von Pharma is definitely on. Einfach weil du so viele neue Sachen kannst machen kannst, wo Pharma sehr viel und sehr schwerfällig daran arbeitet, seit Jahrzehnten, wo du einfach komplett neu kannst denken und du das auch ganz anders kannst angehen. Also da wird sehr viel Disruptionspotenzial kommen. Und auch wenn es vielleicht common conception ist, aber so viele Daten hat eben Pharma dann oftmals gar nicht, weil die haben ziemlich wenig Kontakt zu ihren Kunden. Und das ist dort, wo die Daten entstehen. Oder? Das sind die Modelle, die dann auch schnell nachher fliegen können.
Letzte Frage, hinter rechts.
Es werden ja momentan relativ viele Bereiche komplett automatisiert oder immer mehr, wie du gesagt hast, auch Fließarbeiten. Siehst du, also erste Frage, siehst du einen Bedarf für UBI? Und zweite Frage, denkst du, dass das überall in allen Branchen der Fall sein wird oder wird das dann selektiv für gewisse, ich sage jetzt mal, Bevölkerungskreise der Fall sein? Oder siehst du das gar nicht, dass UBI auch ein Fall sein wird für Europa oder die Welt?
Noch ganz kurz, UBI, Universal Basic Income, dass alle irgendeinen Betrag X bekommen, unabhängig von der Arbeitsleistung.
Also ich bin eigentlich tatsächlich auch zum ersten Mal in meinem Leben eher zum Verfechter geworden, von über UBI nachzudenken.
Ja, weil du in Berlin wohnst.
Genau, einfach ein bisschen...
Bisschen links
gerutscht. Ich glaube, der Teufel liegt halt dann oftmals wieder in den Details, dass es eigentlich müsste anders geregelt werden. Aber ich glaube, was wir werden sehen, ist, und da bin ich halt dort, wo der Alan gesagt hat, darf ich nicht hergehen, aber über die letzten 200 Jahre haben wir irgendwie unsere Arbeitszeit, ich weiß es auch nicht, drittelt, halbiert. Und das geht halt weiter. Also die de facto Arbeitszeit, um meinen Lebensstandard erstmals bestreiten, die wird immer weniger. Und ich glaube, du wirst so viel haben, wo immer günstiger auch wird, dadurch, dass es more abundant verfügbar ist. Das heisst, du brauchst aber auch wieder weniger nachher für den Lebensstandard zu halten.
Danke viel, viel mal. Grossen Applaus für Adrian Locher.